man da anhört. So. Ja, den Text, den ich für die Predigt gewählt habe, kommt aus Matthäus 3, 1 bis 12 und ich habe die Predigt genannt, das Reich Gottes und die Sehnsucht nach einer heilen Welt. Und der Text kommt aus dem Matthäus-Evangelium und zwar ist es der Auftritt von Johannes dem Täufer. Ich lese diesen Text und dann werden wir den Text uns kurz anschauen. Auch wenn wir nicht alle Details auslegen werden heute, werden wir einiges uns anschauen. Matthäus 3, 1 bis 12. In jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und verkündigte, kehret um, denn das Himmelreich ist nahe. Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagt, hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Es kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und meint nicht, ihr könntet euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist an die Wurzel der Bäume gelegt. Und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Es gibt eine Geschichte von einem Roman eigentlich, den Ernest Hemingway geschrieben hat. Ein sehr bekannter Roman, der 1952 geschrieben worden ist. Später ist dieser Roman verfilmt worden, 1958. In dieser Geschichte erzählt Santiago von einem erzählt Hemingway von einem Mann namens Santiago, von einem Fischer. Dieser Fischer lebte in einem kleinen armen Dorf. Er hatte einen Lehrling gehabt und hat einfach seine Hauptaufgabe war, Fische zu fangen, sich zu ernähren, ein bisschen zu verkaufen, davon zu leben. Aber seit 84 Tagen hat dieser Mann eine Pechsträhne. Er fährt jeden Tag raus und fängt keinen einzigen Fisch. Eines Tages sagt er, ich will ganz weit ins Meer fahren und er fährt tatsächlich in den Golf hinein mit der Hoffnung, einen großen Fang endlich mal zu fangen. Tagelang ist er unterwegs und eines Tages beißt ein Fisch an. Er legt die Leine raus, es beißt ein großer Fisch an, ein Marlin, ein sehr, sehr großes Exemplar. Zu groß, um diesen Fisch in das Boot zu hieven. Aber er will diesen Fisch haben. Er ist fasziniert von dieser Größe des Fisches. Die Gefahr besteht, wenn er zu schnell zieht, dann wird sich der Haken rausreißen und er verliert diesen Fisch. Oder wenn er nicht richtig handelt, dann wird vielleicht die Leine abreißen. Und so kämpft er 2 Tage und 2 Nächte. Seine Hände sind blutig, er ist stets gebeugt, er kämpft um diesen Fisch. Er ist ausgelaugt, könnte man sagen. Entbehrungen, Schlaflosigkeit und gleichzeitig die Bewunderung von diesem riesigen Fisch, denn er will ihn haben. Völlig erschöpft ist dann der Kampf zu Ende. Er hat es geschafft. Er hat dieses große Tier besiegt. Er zieht dieses ermüdete Tier an die Seite seines kleinen Fisches. Er bindet es fest und tötet es mit der Harpune. Nun legt er sich hin in das Boot und beginnt zu träumen. Er sieht sich schon an den Hafen ankommen mit diesem riesigen Fisch. Noch nie hat jemand so einen riesigen Fisch gefangen.
Und er rechnet, wie viel er verkaufen kann. Und er sagt sich, wenn ich nach Hause komme, werde ich ein reicher Mann sein. Ich werde nicht nur für mich sorgen, ich werde das ganze Dorf zusammenholen und ich werde ein riesiges Fest machen. Und er sieht sich schon, wie er zum Ruhm hochsteigt. Viele werden sagen, wow, Santiago, es hat noch nie jemand so etwas gefangen und er wird in aller Munde sein. Aber während er Richtung Hafen segelt und in diesem Erfolg schwelgt, kommen Haie, denn er hat den Fisch getötet und das Blut fließt in das Meer. Die ernüchternde Realität kommt, das Blut lockt Haie an. Der erste große Mako, so nennt man sie, wird mit der Harpune getötet, dabei verliert er die Harpune. Die nächsten Haie kommen. Einen Hai versucht er zu erwischen mit dem Messer, das Messer bricht ab und er hat keine Waffen mehr. Die Haie verschlingen diesen Fisch nach und nach. Was er an das Ufer mitbringt, ist lediglich das Skelett des Fisches. Eine sehr interessante, beeindruckende Geschichte. Zwei Dinge, die in dieser Geschichte den Lauf dieser Welt kennzeichnen. Erstens, die Sehnsucht nach Erfolg, nach einem besseren Leben, nach endlich mal irgendwie ein Gefühl zu haben, ich bin wert, ich habe Geld, ich werde beneidet und ich kann sogar anderen Menschen etwas geben. Man kann sagen, der Traum von einer besseren Welt, das treibt doch jeden Menschen, oder? Und das Zweite, das Dilemma in dieser Geschichte ist, der Erfolg bricht weg. Dann hat man das Gefühl, endlich mal hat man irgendetwas erreicht, etwas aufgebaut, vielleicht sogar eine gute Ehe, Familie und dann kommen die dummen Teenagerjahre und dann scheint alles daneben zu laufen. Das ist der Weg der Menschheit. Ich würde mal sagen, den ersten Punkt auf der Suche nach dem verlorenen Paradies. Ich behaupte mal, niemand von uns möchte es schlechter haben, als wie es uns geht, oder? Wer von euch würde sagen, ja, ich wünsche mir, dass es morgen schlechter geht? Niemand, oder? Von dem Kindesalter an, die Kinder träumen schon. Erst von Papa und Mama, was das für tolle Leute sind. Und dann kommen die etwas schwierigen Jahre, aber dann kommen die Teenagerjahre und dann beginnen die Teenager zu träumen. Ich habe auch Teenager 3 gehabt. Einer wächst gerade raus aus diesem Teenageralter oder ist sogar schon raus. Was die sich erträumen an Autos und Rollern und Motorrädern und Beruf und wie viel sie verdienen wollen. Es steckt so tief in uns allen drinnen, beginnend mit Kindern und Teenagern. Und dann kommt das Jugendalter und dann sieht man eine rosarote Zukunft, die Jugendliche, Ausbildung, Beruf. Und ich behaupte mal, jeder Jugendliche will es irgendwie einen besseren Beruf, ein besseres Zeugnis, eine schöne Frau. Oder einen schönen Mann. Hier sind ja einige Jugendliche. Gibt es Jugendliche, die sagen, hoffentlich kriege ich einen doofen Partner oder der nicht ausgebildet ist, der möglichst schnell krank wird, oder? Keiner, oder? Niemand. Auch jede Familie, die träumt von einer besseren Zukunft, von mehr Zufriedenheit, von mehr Harmonie. Jeder von uns. Nun wird einer und der andere vielleicht sagen, na, Gerhard, ich habe den Beruf gekündigt, ich habe da gutes Geld verdient. Jetzt habe ich einen Beruf, der ein bisschen weniger Geld reinbringt. Aber gib zu, dafür fährst du dann ein bisschen weniger, oder? Fährst du vielleicht nicht nach Frankfurt, sondern hierhin. Oder gib zu, der Chef war nicht angenehm. Und du hast gesagt, ich will lieber weniger verdienen, aber eine gute Atmosphäre haben. Da ist vielleicht jemand, der sagt, naja, ich habe mein großes Haus verkauft, ich habe ein kleineres gekauft, aber gib zu, du willst das große Haus nicht so viel aufräumen, oder? Das heißt, egal was wir bedenken, eigentlich steckt es in uns zutiefst, dass wir sagen, wir wollen uns es besser einrichten, wir wollen es besser haben, ein besseres Lebensgefühl haben. Da gibt es ein interessantes Lied, das ist jetzt 10 Jahre alt. Peter Fox hat ein Lied geschrieben. Übrigens gefällt mir das Lied, außer ein paar Zeilen. Veröffentlicht wurde 17. Oktober 2008
eigentlich eine einfache Melodie, auch wenn sie schwer zu singen sind, aber einfache Melodie. Und Peter Fox besingt, er fährt mit dem Auto in die Zukunft mit einer schönen Frau und er hat rückwärts, also er hat Wind von hinten. Und es treibt ihn buchstäblich nach vorne, die Zukunft liegt vor ihm und er fährt durch die Straßen und links und rechts singt ein riesiger Frauenchor und alle jubeln ihm zu und sagen, oh, der Peter Fox fährt da. Der Tag ist auf seiner Seite, singt ja ein Frauenchor am Straßenrand, singt für ihn und dann der Refrain. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See, Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Kennt ihr das Lied? Einige kennen das wahrscheinlich. Ich kann nicht singen, deshalb lese ich zu Ende. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön, alle kommen vorbei, ich brauche nicht rauszugehen. Und dann singt er weiter in den Strophen, dass er einen Gewinn hat mit gezinkten Karten und er gräbt Schätze aus Schnee und aus dem Sand raus. Die Frauen, er hat genug Frauen verfolgt vom Glück, kommt zurück mit beiden Taschen voll Gold. Er lädt alle Verwandten ein und alle freuen sich mit Tränen in den Augen. Sie grillen, die Mamas kochen und alle saufen Schnaps, das gefällt mir jetzt hier nicht. Aber sie feiern jede Woche, jeden Tag feiern sie und dann kommt wieder der Refrain. Am Ende der Straße ein Haus am See. Und am Ende singt er, er sitzt da mit weißem Bart im Garten, 100 Enkel spielen Croquet auf dem Rasen. Wow, welch ein Lebensgefühl, könnte man sagen. Peter Fox hat das Lebensgefühl der Gesellschaft mal in diesem Lied zusammengetragen. Schaut mal, wenn wir die gesamte Flüchtlingsproblematik uns anschauen, Millionen Menschen sind auf der Wanderung. Nicht alle kommen nach Deutschland an, aber wir haben auch sehr viele. Was meint ihr, was treibt diese Menschen? Ich will das weder positiv noch negativ hier oder politisch deuten, sondern einfach faktisch feststellen. Was bewegt Menschen einfach, diese Wanderung zu machen? Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ein Lebensgefühl zu haben, endlich mal angekommen zu sein. Was meint ihr, warum viele Deutsche, die damals nach Russland ausgewandert sind und dann irgendwann zurückkehren wollten. Es sind ja sehr, sehr viele, die in verschiedenen Wellen in den letzten 40 Jahren zurückgekommen sind. Warum sind sie alle zurückgekommen nach Deutschland? Weil sie wollten ein besseres Lebensgefühl haben, zu Hause zu sein. Ich weiß, mein Vater, ich werde ich nie vergessen, ich war damals noch ziemlich klein, das war noch in Kasachstan, also ich muss dann erste bis dritte Jahr Schuljahr gegangen sein und er sagte mal, wir werden nach Estland fahren, dann wollen wir nach Deutschland fahren und Deutschland ist ein schönes Land und er erzählte mir, weißt du Gerhard, sagt er, wenn du in Deutschland dann eine Tasche auf der Bushaltestelle vergisst und sie stehen bleibt, du kannst nach 2 Tagen kommen, die steht immer noch da, da wird nicht geklaut. So ein Bild hat er von Deutschland gehabt. Das hat er wahrscheinlich mitgenommen, als er klein war. Und er wollte nach Deutschland zurück. Ich behaupte mal, die Sehnsucht und Suche nach einer besseren Welt steckt alle in uns. Wir sehnen uns nach dem verlorenen Paradies. Harmonie und Frieden mit Gott und den Menschen. Es bleibt die Sehnsucht nach einer heilen Welt. Global gesehen, politisch gesehen. Das soziale Umfeld, Nachbarschaft, Beruf, Familie, Ehe, Beziehungen. Und das Bedürfnis nach einer materiellen Befriedigung ist nur die eine Seite. Ich glaube, im tiefsten Inneren sehnen wir uns nicht nur nach schöneren Häusern oder besseren Urlauben, sondern im tiefsten Inneren sehnt sich jeder Mensch nach Liebe, Frieden, Harmonie, Geborgenheit, und all diese Dinge. Was würden wir nicht da alles geben? Wir haben alle einen Traum vom schönen Lebensgefühl und einer Lebensqualität in uns. Geben wir zu, wenn wir die Wahl hätten, ein großes Haus zu haben, einen pompösen Garten und was auch immer und Unfrieden in diesem Haus. Und wir hätten die Wahl, lieber ein kleines Haus, ein sehr bescheidenes Haus, aber Liebe, Harmonie und Geborgenheit zu haben, würden wir wahrscheinlich das Zweite nehmen, oder? Das steckt in uns. Manchmal haben wir dann etwas erreicht oder kommen dem sehr nahe und dann bricht doch alles weg.
Wir stehen unserem Glück sehr oft selber im Wege und zerstören unseren Traum von Liebe und Harmonie. Wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, dann werden wir sehen, dass beginnend mit dem Sündenfall Gott immer wieder versucht hat, mit dem Menschen neu zu beginnen. Wir können bei Noah anfangen und dann können wir dann weitergehen mit Abraham. Und er hat gesagt, ich will irgendwie neu beginnen, ich will euch eine bessere Welt schaffen. Und dann der Auszug aus Ägypten, das Volk Israel, die Gesetzesgebung. Gott hat gesagt, ich gebe euch etwas, damit ihr es besser habt. Wir finden viele Bibelstellen, besonders 5. Mose, Kapitel 8 bis 10, wo er sagt, ich habe euch gegeben, damit es euch gut geht. Er hat also immer wieder begonnen, mit dem Volk Israel zu sagen, das verlorene Paradies will ich euch wieder irgendwie zurückgeben. Dann die Richterzeit und die Prophetenzeit und all diese Dinge. Und es scheint so, als ob Gott im Alten Testament immer wieder versucht hat, dieses verlorene Paradies mit ihnen wiederherzustellen. Aber neue Rahmenbedingungen schaffen noch keine neuen Menschen. Und das ist das Problem. Neue Rahmenbedingungen, wenn ich sage, ich werde dir eine gute Rahmenbedingung geben, aber in dieser Rahmenbedingung lebt der gleiche Mensch. Darf ich mal einen Vergleich wagen? Stell dir vor, du hast ein schönes Wohnzimmer und du hast Hellschweine im Garten. Und ihr wisst ja, wie Schweine sind, ja, dreckig und so. Und du sagst, ich werde mal das Schwein verändern. Ich lade es mal ein in mein Wohnzimmer. Ich schaffe eine total nette Rahmenumgebung. Und dann wird das Schwein sauber werden und anders, oder? Geht nicht, oder? Wir wissen das. Nun, weiß ich vergleiche uns nicht mit Schweinen. Aber es ist ein Bild. Wir sind vielleicht vergleichbar mit anderen Tieren. Ich sage nicht, dass wir Schweine sind, aber ich sage, ein Mensch ist ein Mensch. Und seitdem der Mensch gefallen ist, wird er immer wieder, egal welche Rahmenbedingungen du ihm gibst, immer wieder sein Glück zerstören. Nun kommen wir zu unserem Text. Jetzt kommt eine neue Zeit. Das Neue Testament beginnt. Johannes der Täufer tritt auf die Tagesordnung, eine neue Periode. Wer war Johannes? In Kapitel 3, Vers 4 lesen wir, Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Ich war oft in Israel gewesen, 6, 7 Mal bis jetzt, und immer fahren wir an der Stelle, in etwa an der Stelle vorbei. Nun liegt diese Stelle nicht gerade im Zentrum von Jerusalem, sondern abseits, am Jordan. Karge Wüste. Und Johannes tritt dort auf, mit auch eher seltsam gekleidet. Er war eine Person, die so einerseits nicht im Rampel nicht steht, andererseits finden wir dann viele Bibelstellen in dem Neuen Testament über Johannes. Selbst Lukas erzählt sehr, sehr ausführlich seine Vorgeschichte über die Zacharias, seine Eltern, die Geburt, der Lobgesang, werdet ihr vielleicht zu Weihnachten jetzt auch lesen. Und ich frage mich, ja, welche Bedeutung hat es, dass hier ein Mann auf einmal sehr stark auch beschrieben wird? Und dann kommt die Taufstelle, dort haben wir die meisten Texte im Neuen Testament, Matthäus, Markus und Lukas, Johannes nicht. Doch Johannes hat auch etwas, nicht sehr viel. Und dann haben wir Berichte über Johannes, der im Gefängnis sitzt und Jesus redet über ihn und dann das Ende des Johannes. Aber die meisten, die zentralen Stellen, die reden über sein Auftreten, seine Predigt. Hier in der Wüste oder am Jordan. Und ich bin ein bisschen fasziniert. Wir müssen uns vorstellen, sehr weit entfernt in Jerusalem, dort sitzen ja die Theologen, dort sitzt die geistliche Elite des Judentums. Und hier tritt auf einmal ein Johannes auf, weit, weit weg, am Jordan, komisch gekleidet. Vielleicht abgemagert ein bisschen, weil er nicht so gegessen hat wie alle anderen. Und dann heißt es hier, schaut mal in Matthäus 3, Vers 5, heißt es, die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste. Natürlich gingen sie nicht alle an einem Tag. Aber es scheint so, dass eine riesige Wanderung zu Johannes hingeht und sie sagen, wir wollen diesen Mann sehen. Warum wollen sie ihn sehen? Nur weil er komisch gekleidet ist? Ich glaube nicht. Sondern sie haben entdeckt, dass Johannes etwas verkündigt, was tief in ihrem Herzen eine Berührung bekommt. Zwei Triebfedern sind meistens da, wenn jemand irgendwie einem hinterherläuft oder unbedingt etwas haben will. Einmal das momentane Ergehen und die Vergangenheit des Volkes Israels, und sie war gekennzeichnet durch Frust, Unterdrückung und Unzufriedenheit. Und der Blick nach vorne, eben diese Sehnsucht, vielleicht ergatter ich etwas Besseres. Das treibt ja viele Menschen, wenn Ausverkauf ist, ja. Dann schlagen sich fast die Leute tot bei so einem Black Friday, weil sie da etwas bekommen für weniger Geld. Das steckt in uns Menschen drin, da werden wir zu Tieren manchmal. Das sind so die Triebfedern in unserem Leben. Und wenn wir das Volk Israel uns anschauen, dann müssen wir sagen, seit Jahrhunderten litt das Volk Israel unter der Unterdrückung fremder Völker. Angefangen von der babylonischen oder persischen Gefangenschaft, später die nach der babylonischen kam, dann das griechische Reich, das sozusagen auch Israel überrannt hatte. Und dann nach dem Zerfall des griechischen Reiches, die ganze Kämpfe zwischen, sage ich mal, den Hasmonäern, Seleukiden und da gibt es noch viele andere Namen. Und dann das römische Reich. Israel war nie frei. Auf der anderen Seite die religiösen Missstände, das, was die Pharisäer bzw. Schriftgelehrten, Pharisäer und Sadduzäer von ihnen verlangt haben. Das heißt, das Volk sehnte sich so sehr nach einer Veränderung, nach einem Aufatmen. Ja, sie sehnten sich nach einer heilen Welt, nicht nur politisch, sondern sie sehnten sich nach Hoffnung. Sie sehnten sich nach einem Paradies, nach Ruhe, die sehnten sich nach Gottes Herrschaft. Und dann kommt Johannes und predigt über das Reich Gottes. Er sagt, liebe Leute, ihr seid jetzt jahrhundertelang von einem anderen besetzt worden. Ihr leidet darunter, dass ihr als Volk Israel unterdrückt werdet. Und jetzt kommt eine Zeit, das Reich Gottes, Gott wird mit euch sein und Gott wird endlich mal euch Ruhe, Frieden, Harmonie, Zufriedenheit geben. In jener Zeit, heißt es in Vers 1 bis 2, in jener Zeit trat Johannes, der Täufer, in der Wüste von Judäa auf und verkündigt, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbei. Leute, macht euch fertig, jetzt beginnt eine neue Zeit. Nun, was ist ein Reich Gottes? Versucht das mal, ja, vergleichen wir das mal verschiedene Länder, Deutschland oder andere Länder. Drei Aspekte sind meistens vorhanden, wenn sie in Harmonie miteinander gehen, dann könnte man sagen, ja, da ist das Paradies auf Erden. Das erste ist, stellt euch vor, es gibt einen König und dieser König ist anders als manch ein Regierungschef in den Ländern um uns herum. Er ist kein Machthaber, er ist keiner, der das Volk unterdrückt, sondern der König hat ein einziges Ziel. Dass es den Menschen in diesem Land super geht. Davon sind einige Regierungsmenschen in dieser Welt weit, weit entfernt. Er hat zwar das absolute Sagen, aber dieser Mensch, oder er ist Gott und er hat nur die Menschen im Fokus und sagt, ich werde alles dran setzen, dass es den Menschen gut geht. Zweitens, natürlich muss es Gesetze geben, Gesetze, Vorgaben, Regelungen. Und stellt euch vor, dieser König würde Gesetze schaffen, die sich darauf richten, allen Menschen Geborgenheit, Zusicherung, Sicherheit, Gerechtigkeit, Harmonie und Glück zu bringen. Das wäre doch was, oder? Und dann haben wir das Dritte noch. Und stellt euch vor, in diesem Land, in diesem Reich leben Menschen, die so perfekt sind, so aufeinander eingehen und die Gesetze halten, den König respektieren, dass dort so eine Harmonie entsteht, kein Streit, nichts mehr, sondern jeder in diesem Reich hat ein Ziel, dem anderen zu dienen, zu lieben, für den anderen da zu sein und miteinander gut auszukommen. Das wäre doch richtig die perfekte Welt, oder? So ist das Reich Gottes. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann beginnen, ich will jetzt keine Reichsgottes-Predigt hier halten, das würden wir sehr viel Zeit benutzen, aber wir haben unheimlich viele, besonders in den ersten drei Evangelien, Hinweise, wo Jesus sagt, mit mir hat das Reich Gottes begonnen. Ich bringe euch das, was, wonach ihr euch sehnt. Deshalb liefen alle zu Johannes heraus. Sie wollten endlich mal dieses Reich Gottes, die Herrschaft Gottes sehen. Ja, das ist das, die Lehre des Neuen Testamentes. Wir glauben meistens so, das Reich Gottes wird irgendwann mal kommen. Irgendwann, in der Ewigkeit oder sowas. Das Neue Testament sagt, es beginnt heute schon mit Jesus. Jesus sagte seinen Jüngern und den anderen, wenn ich heile, wenn ich das und jenes mache, dann ist das Reich Gottes unter euch. Ich wohne mitten unter euch. Das Reich Gottes ist in euch, sagt er. Mit anderen Worten, ich persönlich bin überzeugt, dass mit dem Kommen Jesu Gott eine Möglichkeit schafft, das Reich Gottes hier auf dieser Erde schon sichtbar werden zu lassen, in unseren vier Wänden, in unseren Herzen, in unserer Nachbarschaft. Dadurch, dass Gott uns verändert, zu Menschen macht, die nach seinen Geboten halten und er sagt, ich bringe das, wonach ihr euch sehnt. Ich gebe euch die Möglichkeit. Nein, ich werde nicht nur die Rahmenbedingungen ändern, sondern ich werde etwas schaffen, was euch verändert und befähigt, ein neues Reich zu bauen. Wir wissen, dass wir, solange wir auf dieser Erde sind, wird dieses Reich noch nicht vollkommen sein. Und die Bibel spricht auch darüber und sehr viel darüber, dass irgendwann wir als Gläubige, die an Jesus glauben, auch irgendwann in der Endgültigkeit, in der Ewigkeit, in der Vollkommenheit das Reich Gottes genießen werden und dabei sein werden. Ich würde mal sagen, heute ist das so ein bisschen eine Ausprobieren des Reiches Gottes. Aber Gott sagt, ich werde es euch möglich machen. Das ist das Ziel. Und Johannes tritt auf und sagt, ich verkündige euch eine Botschaft. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es wird möglich sein, durch die Veränderung dieses Reich Gottes zu leben. Jetzt würden wir sagen, ja, wo ist der Haken? Oft ist es so, wenn jemand anruft, ein Telefonanbieter, und meistens frage ich dann, wenn sie dann viel geredet haben und mir Angebote machen, dann stelle ich eine Frage, wo ist der Haken? Letztens rief wieder einer an und erzählte sehr viel und ich sagte, wo ist der Haken? Ja, es gibt keinen Haken, doch, sagen Sie mal die Preise, was bieten Sie an? Ja, Sie bekommen dann für 5 € eine zusätzliche Karte dazu und so weiter, es ist wirklich günstig und alles. Sage ich, ja, das ist der Haken. Ich brauche aber die zweite Karte nicht. Das heißt, hier stellen wir uns irgendwie, hier bietet jemand uns etwas an, und wir haben das Gefühl zu fragen, ja, wo ist der Haken? Wird das auch funktionieren? Wie kann man Teil des Reiches Gottes werden? Und hier sagt Johannes, ja, und das ist der Haken. Kehrt um. Du darfst in das Reich Gottes kommen, in dem Gott herrscht, wo du wirklich anders leben kannst, aber kehr um. Und dann heißt es auch in Vers 6, sie haben es verstanden. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Ohne Umkehr kein Paradies. Darum geht es sicherlich auch in der Predigt von Pozzani, ja? Dass er sagt, du darfst das haben, du darfst ein neues Leben haben, aber es gibt da einen Haken. Der einzige Haken ist, kehre um. Ohne kannst du das nicht haben. Du kannst dich nicht reinmogeln in dieses Reich Gottes, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten es wollten. Und Johannes sagt, nein. Es gibt nur einen Weg, da reinzukommen in dieses andere Reich. Kehr um. Neues Leben gibt es nur mit einem neuen Menschen. Neues Leben beginnt mit der Kenntnis, dass ich ein sündiger Mensch bin. Es beginnt mit der persönlichen, mit einer bewussten Umkehr und Entscheidung für Gott. Da beginnt das Reich Gottes in deinem Leben. Ich bin ja, wie ich gesagt habe, oft in Israel und ich gehe sehr gerne an einen Bahnhof, ein Busbahnhof, der ist ein bisschen weiter entfernt von einem Zentrum. Und ich gehe dort gerne hin, weil dort gibt es viele Einkaufsläden, dort kann man sich hinsetzen, Kaffee trinken, Kakao, Säfte trinken und alles. Und ich setze mich dann mit, meistens, wenn Studenten mitkommen vom Bibelseminar Bonn oder auch aus Gemeinden, Menschen mitkommen, dann sitzen wir da, ich nehme mir dann Zeit für diejenigen, die so ein bisschen einen schönen Abend noch haben möchten. Und ich schaue mir die ganzen, so viele Jugendliche, und dann schaue ich in die Gesichter, und was mich fasziniert, und wir kennen ja Israel, ständig Bomben und Krieg und das und jenes, viele wollen gar nicht hin, weil sie Angst haben, weil dort Krieg ist und alles mögliche. Und dann schaue ich die Leute an, viele junge Leute, und ihre Gesichter, die strahlen. Sie unterhalten sich und du hast das Gefühl, wow, hier will ich Tage bleiben. Weil, wisst ihr, wenn du in diesen Bahnhof reingehst, dann gibt es überall Kontrollen. Du kommst in diesen Bahnhof nicht rein, ohne bei der Kontrolle vorbeizugehen, und du musst da deine Waffen abgeben. Messer, alles. Die werden komplett, wirst du durchgecheckt. Und die Leute wissen, hier bin ich sicher. Hier gibt es keine Waffen. Hier haben Menschen, ihnen wurden die Waffen abgenommen. Nur so kommen sie hier rein. Das ist ein guter Vergleich für mich. In das Reich Gottes kommen wir nur rein. Man kann das Reich Gottes nur genießen, wenn du die Waffen vorher abgibst. Waffen deines Lebens, deiner Aggression, deiner viele Dinge, die dazu beitragen, dass du selbst das Leben dir und den anderen schwer machst. Wenn du in das Reich Gottes reingehen möchtest und diesem Friedensreich teilhaben möchtest, musst du dein altes Leben abgeben. Nicht die Rahmenbedingungen werden geändert, sondern du musst dich ändern. Matthäus 13 bis 14 heißt es, da fragten ihn die Leute, was sollen wir tun, wenn wir in das Reich Gottes reingehen wollen? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Das mit anderen Worten, ändert euch. Anders geht es nicht, wenn das Reich Gottes funktionieren soll. Und wir fragten einige Soldaten, was sollen wir tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Nochmal, altes, neues Leben mit einem alten Menschen geht nicht. Man kann sich also nicht in das Reich Gottes reinmogeln, so wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und wir haben in Vers 7 bis 10, ich werde es aus Zeitgründen nicht lesen, aber dort heißt es, dass Jesus sie sehr, sehr scharf angreift und sagt, ihr Schlangenbrut, ihr Heuchler, ihr denkt wohl, ihr müsst euch nicht verändern und dann werdet ihr Teil des Reiches Gottes sein? Das geht nicht. Deshalb ist die Umkehr etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Umkehr bedeutet, dass ich meinen alten Menschen ablege. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja Gerhard, und jetzt? Ich kann es aber nicht. Das ist der dritte Punkt, der kurz ist. Nur in Jesus ist das Heil. Ich weiß, bis jetzt werden vielleicht einige gedacht haben, ist das das Evangelium, was da vorne gepredigt wird? Nein, das ist nur die eine Seite des Evangeliums. Du musst dich ändern. Aber du kannst dich nicht, aber du darfst dein altes Leben Jesus abgeben. Und deshalb sagt auch Johannes hier, ja, kehret um. Und er weist von sich auf Jesus hin. Wir haben jetzt also das Problem. Du musst dich ändern, du kannst dich aber nicht ändern. Du brauchst jemanden. Du brauchst jemanden, der dir hilft, der dich verändert. Das Ziel ist, Gott bietet das Paradies an. Ich rede bildlich. Es gibt, wenn wir in dieser Welt uns umschauen, wenn wir es besser haben wollen, gibt es Tausende und Millionen von allen möglichen Angeboten. Und überall, wo ein Problem ist, haben wir so viele Hunderte und Tausende Heilsbringer im Internet und überall darfst du die anklicken. Und jeder wird dir einen Ratschlag geben, wie du ein besseres Leben führen kannst. Aber Johannes sagt hier, schaut mal, ich bin nur derjenige, der euch darauf hinweist, aber nach mir kommt jemand, der euch ein neues Leben geben kann. Matthäus 3, Vers 8, Matthäus 3, 11 heißt es. Nein, habe ich weit zu weit geblättert. weiß, habe ich das nicht drauf. Ich taufe euch mit Wasser. Ja, stimmt hier, sorry. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Gott möchte uns begegnen. Und ich glaube, dass wir auch als Christen hier anderen Menschen zeigen können, schaut mal, in meinem Leben hat das Reich Gottes begonnen. Ich habe Jesus in mein Herz aufgenommen und seitdem beginnt mein Herz, mein Leben immer anders zu werden. Gott regiert in meinem Herzen. Ich werde ein neuer Mensch. Das ist etwas, was es in der Welt nicht gibt. Wir dürfen also hier auf dieser Erde schon durch das neue Leben, durch die enge Beziehung und zu Jesus, durch das Leben mit ihm, dürfen wir tatsächlich sagen, mein Leben wird immer schöner. Das, wonach ich mich sehne, nein, ich bin vielleicht nicht reicher geworden. Ich habe kein größeres Haus. Aber Jesus verändert mein Leben dermaßen, dass ich eine Ehe, eine Familie habe, Beziehungen habe, wo andere Menschen sagen, ich möchte auch so leben, weil du hast etwas, wonach sich jeder Mensch sehnt. Da möchte ich uns zurufen. Alleine schaffen wir das nicht. Aber Jesus schafft in unserem Leben etwas, ich würde mal sagen, das verlorene Paradies schenkt Jesus uns auch in unserem Leben. Nein, wir werden hier und da auch krank werden, sicherlich. Aber wir werden ganz anders damit umgehen können. Und lasst uns auch im Blick haben, Menschen, die verloren sind, lasst uns dieses neue Leben, dieses Reich Gottes in unserem Leben ihnen vorleben, damit auch sie fragend werden. Und lasst uns ihnen auch sagen und dafür beten, dass Menschen zum Glauben kommen und das, wonach sie sich sehnen, in Jesus Christus bekommen. Möge der Herr uns segnen. Nachdenken über diese Worte, über das, was Johannes gepredigt hat, kehrt um, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und ihr dürft es haben. Amen.